Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und am anderen Ende der Leitung ist heute wieder der Timo dabei. Servus, Timo.
Servus, Leute.
Schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben jetzt irgendwie schön mit Timo, ohne Timo, mit Timo, ohne Timo. Das scheint sich irgendwie zu etablieren. Das ist ja ganz nett so. Dann wird sich zu langweilig.
Mal mit Tobi.
Ja, wir wollten auch mal mit Tobi. Das hat ja nicht so geklappt letzte Woche leider. Es gab so ein bisschen technische Mäkel, sag ich mal. Aber das kriegen wir schon hin. Ich nehme an, er hört zu und fühlt sich jetzt angestachelt, das doch nochmal anzuschauen, damit wir es vielleicht nach dem Rennen nächste Woche oder so, wir können ja auch da mal zur dritten Episode machen. Das ist ja quasi nach oben offen. Aber schauen wir mal.
Das wäre ja auch was.
Ja, jetzt habe ich wieder Öl ins Feuer gegossen. Ja gut, alles klar, aber fangen wir einfach vorne an. Wir haben ja eine knappe Handvoll Themen uns vorgenommen für die Episode heute. Und würde ich sagen, fangen wir mit einem der großen Themen an. Und zwar der Terminkonflikt zwischen Formel E und WEC, richtig?
Ja, es gab ja lange Zeit hin und her um diesen Termin. Es geht um das Wochenende 16. Juli, quasi das Wochenende, wo der New York E-Prix stattfindet, also das vorletzte Rennen. Unglücklicherweise gerade ein Doppel-Event, also Rennen Samstag und Sonntag, sprich auch mit doppelter Punktzahl. Und die WEC fährt an diesem Wochenende am Nürburgring ihre 6 Stunden und hat jetzt endgültig das Signal gegeben, dass es da kein Spielraum gibt, das noch zu verschieben, den Termin. Das heißt, beide Serien clashen miteinander mit dem Termin und die Fahrer, die in beiden Serien fahren, das sind ja einige, müssen sich dann eben entscheiden für ein Programm oder sind vertraglich auch dann an ein Programm gebunden. Das werden wir dann sehen, wie es im einzelnen Fall bei jedem ist.
Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Ob man sich da jetzt frei entscheiden kann, auf welcher Serie man jetzt an dem Wochenende fahren will oder ob man da jetzt die Chancen nicht so hat, das tatsächlich zu entscheiden. Wenn man jetzt beide Rennserien fährst und stehst, keine Ahnung, bei der WEC jetzt gerade nicht so doll da und denkst dir, bei der Formel E könnte ich noch was reißen, bist aber vertraglich gebunden, musst dann trotzdem WEC fahren, ist natürlich dann mehrfach ärgerlich für Team und Fahrer und Fans. Naja, gut.
Und das wird ja, so aber dann wahrscheinlich beim Buemi ja sein, der Fall. Er fährt ja bei Toyota in der WEC und ist da offensichtlich auch vertraglich gebunden, dass das Priorität für ihn hat, weil er schon klipp und klar gesagt hat, wenn es zu dem Konflikt kommt, dann wird er WEC starten. Und naja gut, die Verträge gibt's halt schon ein paar Jahre. Ja, wenn du als Werksfahrer angestellt bist, dann hast du da auch zu gehorchen. Und ja, Formel E wird zwar größer, aber war bisher ja immer dann noch untergeordnet. Gut, und wenn du vertraglich gebunden bist, dann hast du halt auch keine Entscheidungsfreiheit. Ja,
schlechte Karten. Da ist dann für jemanden wie Buemi, der vorne mitfahren kann, natürlich nicht so toll. Aber
ja, könnte sich für die Grassi natürlich ganz positiv ausgehen.
Ja, genau, da können ja andere.
Falls die beiden wieder um den Titel kämpfen sollten, schauen wir mal, warten wir es mal ab, wie es läuft die Saison, hat er natürlich einen riesen Vorteil, weil insgesamt 58 Punkte auf dem Spiel stehen, also quasi pro Sieg die 25 und dann hast du noch Pole Position möglicherweise 3 Punkte, schnellste Runde ein Punkt, also insgesamt 58 Punkte könntest du maximal holen. Und das ist natürlich so eng, wie es die letzten beiden Jahre zuging, ja, vermutlich dann das Zünglein an der Waage. Und die Grassi hat das Problem jetzt halt einfach nicht mehr, weil Audi ja aus der WEC aussteigt. Deswegen wird er auf jeden Fall Formel E fahren können. Gut, also großer Vorteil für ihn.
Ja, schon nicht schlecht. Wie viele Fahrer würden jetzt wegfallen, die WEC fahren müssten unter Umständen? Ich meine, das würde ja auch dann das Starterfeld ganz schön einschränken in der Formel E.
Ja, so ganz viele sind es nicht mehr. Also Bruno Senna zum Beispiel ist ja nicht mehr dabei, aber beispielsweise Sam Bird, der fährt ja Ferrari in der Langstrecke auch, wäre betroffen. Stéphane Sarrazin wäre betroffen, auch bei Toyota übrigens, zusammen mit Buemi. Also es wird schon einige Fahrer betreffen. Da müssen wir dann halt gucken, ob es dann das große Durchtauschen gibt in New York oder nicht.
Das wäre, fände ich jetzt mal noch eine interessante Frage, wenn ich mich nicht jetzt völlig vertue. Gibt es unter anderem in der Formel 1 so eine Art Mindestgröße fürs Starterfeld? Ist das in der Formel E auch so, dass man eine bestimmte Anzahl Autos tatsächlich am Start auch haben muss, damit das Rennen stattfinden kann, oder ist das da nicht so?
Also wir können davon ausgehen, dass auf jeden Fall 20 Autos an den Start gehen werden.
Also da fährt dann die Testfahrer quasi.
Genau, ja. Also das wird auch ganz, ganz spannend dann sein, wen die Teams da holen. Also wir hatten ja vor 1-2 Wochen die Kurzmeldung auch zum Thema Alex Lynn, also der britische Nachwuchsfahrer, dass der bei E-Dams eben möglicherweise reinkommt als Testfahrer. Und das wäre natürlich für den dann die Chance, schön in New York sein erstes Rennen auszutragen. Also möglicherweise könnte Renault dann auf den zurückgreifen.
Okay, also dann kann ich ganz entspannt sein und muss keine Angst haben, dass nicht viele Autos fahren und es langweilig wird.
Ja, Fahrer gibt's genug. Also ich bin mir sicher, dass wir da 20 Autos am Start sehen werden.
Okay, na dann sehe ich dem mal einigermaßen entspannt entgegen. Gut, für Kämpfe an der Spitze der Meisterschaft kann es natürlich hässlich sein, wenn man wegen vertraglichen Geschichten und Terminkollisionen seine Krone unter Umständen doch nicht bekommt. Aber gut, sei es drum, ist halt so. Bei aufstrebenden Serien wie der Formel E, da würde das wahrscheinlich jetzt gerade nicht auch zum ersten Mal passieren, kann ich mir vorstellen, dass man da zurückstecken muss. Ja, wenn wir dazu nichts mehr zu sagen haben, hätten wir noch was zu sagen zum Sound in der Formel E. Und zwar, ja, grassieren da Diskussionen rundherum um künstlichen Motorensound für die Formel E-Autos.
Ja, das war so das Thema die Woche, was auch riesen Interaktionen hervorgerufen hat auf Facebook. Wir hatten irgendwie fast 25 Kommentare zu dem Thema von euch Hörern zu dem Thema künstlicher Sound. Also der Alejandro Agag hat auf der Pressekonferenz in Buenos Aires am Montag gesagt, dass es Überlegungen gibt, künstlichen Sound einzuführen. Damit bezieht er sich aber nicht auf den Sound während des Rennens, also bei normalen Fahrtgeschwindigkeiten, sondern in Boxengasse und beim langsamen Rangieren, wenn Leute ringsherum stehen. Da kannst du sicherlich mit deiner E-Mobilitätserfahrung auch einiges zu sagen zu dem Thema.
Ja, das ist ja kein neues Thema. Jetzt so für Serienautos mit Elektroantrieb wird da schon länger drüber diskutiert. Da gibt es auch irgendwie schon Gesetzentwürfe und so weiter darum herum, wo darüber diskutiert wird, ob man das vorschreiben sollte für Elektroautos. Wobei ich sagen muss, da muss man jetzt unterscheiden zwischen Serienfahrzeugen so im alltäglichen Gebrauch und den Formel-E-Autos. Also im alltäglichen Gebrauch, mir ist es schon mehr als einmal passiert, dass ich am Supermarkt vom Parkplatz wegfahren wollte und kam nicht weg, weil Leute hinter dem Auto standen. Und die hatten halt wenig Signale, akustische, dass ich jetzt da rausfahren wollte. Das merkt man halt einfach nicht. Und bei der Formel E ist es halt so, die Autos sind ja für Elektroautos verhältnismäßig laut. Also ich sehe jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig, warum man denen so einen künstlichen Sound verpassen muss, damit man sie durch die Boxengasse fahren hört. Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass man die ohnehin hört. Aber ja, ich kann mich schlecht reinversetzen. Es ist ja tatsächlich bei der Formel Eins, glaube ich, sogar auch so, dass wenn die in die Box kommen, irgendwie so ein komisches Hubsignal losgetreten wird, damit die Leute darauf aufmerksam werden. Und das bei Autos, die so laut sind, dass es dieses Trommelfell zerfetzt. Also ja, dann gut. Also unter dem Aspekt Sicherheit, glaube ich, ist das nicht die allerdümmste Idee. Was ich jetzt darum herum gelesen habe in den Facebook-Kommentaren, war halt so, ja, wonach soll das klingen? Das war immer so die eine Frage. Und das andere war, ja, jetzt extra da Lautsprecher mitzuschleppen und so weiter und so fort. Ja, also da bin ich mir relativ sicher, dass es da um, keine Ahnung, 100 Gramm geht oder sowas.
Ja, das werden ganz kleine Speaker sein, genau, wenn überhaupt.
Genau, also daran würde ich mich jetzt nicht stoßen. Also sollte man sich jetzt dafür entscheiden, das zu machen, würde ich, ja, glaube ich, wäre ich der Letzte, der schreien würde, das ist eine blöde Idee. So unter Sicherheitsaspekten kann man eigentlich nicht genug machen, solange sie nicht herkommen, was sie ja wohl nicht wollen, und dann irgendwie Autosounds generieren lassen, während die Fahrzeuge um die Strecke braten, da wird es halt dann für mich aufhören, weil das halt einfach, das wäre halt dämlich.
Ja, das wird es nicht geben, und das war auch die einhellige Meinung von euch, von den Usern auf Facebook in euren Kommentaren, dass man da unbedingt konsequent bleiben soll beim elektrischen Sound, weil man von vorne rein eben mit der Formel E in diese konsequente Richtung geht und eben alles anders macht. Ein Elektroauto klingt halt so, also soll es auch so bleiben. Und ich weiß auch nicht, dieser Sicherheitsaspekt ist für mich jetzt auch nicht so relevant in der Boxengasse. Also es gibt wie in der Formel 1, wie du gerade richtig gesagt hast, auch in der Formel E dieses akustische Signal, wenn ein Auto in die Boxengasse fährt. Und ja, wenn du in der Boxengasse bist und dieses Auto fährt an oder rollt neben dir lang, das hört man schon. Also das sind 80 Dezibel.
Ja.
Zwar jetzt nicht in der Boxengasse im Standgas sozusagen, aber das hört man. Und gut, wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Meiner Meinung nach ist es nicht nötig, aber wenn sie sich da irgendwie Richtung Serie umgucken wollen und das möglichst ähnlich machen wollen wie im Straßenverkehr, dann ist es sicherlich auch kein großer Nachteil.
Ja, also ich finde das Thema nicht so schlimm. Ich meine, daran scheiden sich natürlich die Geister, aber ich sehe ehrlich gesagt jetzt auch keinen so krassen Need, denn also im Alltag, im Straßenverkehr hast du auch vielleicht körperlich benachteiligte Menschen im Umfeld, jemand, der nicht sieht oder der nicht hören kann oder so. Da muss man dann irgendwie dafür sorgen, dass auch solche Verkehrsteilnehmer klarkommen mit dem Straßenverkehr. Und wenn ich jetzt blinde Menschen auf der Straße habe und Autos, die man nicht hört, das, klar, das schreit natürlich Unfall. Aber in der Formel 1, in der Formel E, in der Boxengasse, glaube ich, ist der Aufmerksamkeitspegel ohnehin relativ hoch, weil, wenn man sich dort bewegt, da ist man, glaube ich, von Natur aus durchaus aufmerksam unterwegs.
Ja, vielleicht meinen Sie damit vor allem so die Phase des Autowechsels während des Rennens, also zur Rennhalbzeit, wenn es dann wirklich turbulent zugeht und alle gleichzeitig reinkommen. Da ist natürlich Halligalli in der Box und da sind natürlich nicht alle so aufmerksam, wie wenn jetzt nur ein Auto mal rausfährt. Also möglicherweise ist das so der Grundgedanke.
Wird sich zeigen. Ich glaube, wir werden nicht weinen müssen, selbst wenn sie irgendwelche Quietschgeräusche in der Box machen, werden wir bestimmt mit klarkommen. Überleitung zum nächsten Thema. Diese Motorsound-Diskussion hat ja letzten Endes Agag angestoßen, eben auf der Pressekonferenz in Buenos Aires, richtig? Wo es um die neue Strecke für Saison 4 ging.
Ja, es gab am Montag eine Pressekonferenz in Buenos Aires mit unter anderem Alejandro Agag und José María López war dabei, also der Lokalmatador. Jetzt gibt es ja endlich auch einen argentinischen Fahrer. Da haben sie eben einfach so ein bisschen das Event wieder gelauncht, wie sie es jetzt auch mit Montreal und New York gemacht haben. Gesagt, dass in diesem Jahr oder in dieser Saison, ist ja im nächsten Jahr im Februar, alles beim Alten bleibt. Dann läuft allerdings der Vertrag aus mit Buenos Aires und man muss sich dann umschauen nach einer neuen Strecke, weil es da wohl Schwierigkeiten gibt, die an der Stelle in Puerto Madero, heißt das Vierteljahr, zu belassen. Man würde gerne in dem Viertel bleiben, nur eben sich andere Straßen suchen, aber ja, müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Es gibt in Buenos Aires selbst ja auch einen Stadtkurs, den Autódromo. Da gibt es Bestrebungen, die Formel E dorthin zu verlegen. Allerdings ist es halt eine klassische Rennstrecke eigentlich. Und eigentlich will die Formel E ja nur auf Stadtkursen fahren und mit Mexico City da die einzige Ausnahme haben, aber vielleicht geht es sich ja dann doch irgendwie aus.
Ja, wird sich zeigen. Ja, wo wir bei Rennstrecken sind, da können wir ja abschließend noch einen kurzen Blick Richtung Marrakesch werfen, denn der Weg zum nächsten Rennen ist ja jetzt richtig kurz geworden. Das sind ja nur noch ein paar Tage.
Noch 6 Tage.
Das ist ja quasi gar nichts.
Die Vorfreude steigt.
Ja, ich kann kaum halten. Ich stehe schon. Ihr seht's nicht, aber ich stehe schon.
Ich bin ganz auch hier vom Hocker.
Ja, ich freue mich drauf. Ich finde es ja so ein bisschen anstrengend, dass die Rennen so weit auseinander liegen. Also zeitlich, örtlich finde ich nicht so schlimm, aber zeitlich, das ist schon ganz schön viel Luft irgendwie dazwischen.
Ja, wir hatten jetzt wieder einen Monat dazwischen und danach folgt ja dann eine richtig lange Durststrecke von jetzt 12. November bis, ich glaube, 18. Februar ist Buenos Aires. Das wird eine ganz schön lange Durststrecke. Aber jetzt freuen wir uns erstmal, dass es in der Woche wieder losgeht und zwar mit Marrakesch, mit dem ersten Rennen dieser Saison zu normalen Zeiten, sage ich mal. Also es ist ja immer so, dass die Rennen um 16 Uhr Ortszeit beginnen. Jetzt war das mit Hongkong natürlich durch die Zeitverschiebung, war es morgens um 10 hier bei uns. Marokko hat nur 1 Stunde Zeitverschiebung, da beginnt das Rennen dann um 17 Uhr. Also normale Zeiten. Es geht morgens um 9 los mit dem freien Training, 11.30 Uhr zweites freies Training, dann Qualifying um 13 bis 14 Uhr und letztlich dann 17 bis 18 Uhr der E-Prix selbst. Also gute Zeiten. Ich bin mal gespannt, wie viele von euch sich wieder reinklicken bei uns im Live-Ticker, da ist ja immer mächtig was los. Sicherlich mehr als noch beim letzten Rennen, wegen der Zeit einfach. Und ich habe auch von Eurosport gehört, die freuen sich auch schon drauf, jetzt mal wirklich valide Daten daraus ziehen zu können, wie viel Zuschauer wirklich einschalten.
Wird das irgendwie kommuniziert, wie viel Zuschauer da einschalten? Gibt es da offiziell dann Einschaltquoten nach den Rennen oder ich habe das gar nicht verfolgt?
Ja, wir fragen das seit mehr als einem Jahr jetzt schon nach jedem Rennen mal an bei Eurosport und sind da auch in ganz nett im Kontakt mit den Kollegen, die liefern uns dann immer die Zahlen, wie viele eingeschaltet haben, auch Marktanteile und so weiter und da bringen wir dann nach jedem Rennen immer einen Bericht dazu, wie es gelaufen ist, auch im Verlauf der letzten Saison. Das wird es jetzt nach Marrakesch natürlich auch wieder geben.
Ja, über die Strecke selber haben wir ja schon gesprochen. Die ist da ja nett gelegen und ein bisschen weniger eckig als die anderen Stadtkurse. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht nochmal so drauf eingehen. Das kann man ja in der, ich glaube, vorletzten Folge nochmal nachhören, wenn einen das interessiert. Ansonsten fängt jetzt so die Berichterstattung rund um den E-Prix von Marrakesch auf eformel.de mit Nachrichten am Mittwoch an, oder?
Ja, also Mittwoch haben wir wie immer unsere große Rennvorschau. Da kümmert sich ja der Tobi immer drum. Ansonsten wird es natürlich jetzt die Pressemitteilung von den Teams, das ist ja immer so, vor und nach den Rennen schicken die Teams Pressemitteilungen raus mit Zitaten, wo eben die Fahrer sagen, im Prinzip sagen sie eigentlich immer, wir freuen uns auf das Rennen, weil. Und genau, also mal gucken, in welchem Rahmen wir die diesmal bringen. Wenn es nichts hergibt, dann machen wir oftmals auch nichts dazu, aber schauen wir mal, was so diese Woche kommt. Ja. Was mir noch eingefallen ist, ihr könnt euch die Strecke natürlich auf unserer Seite angucken vom Layout, aber wir hatten am 22.05. schon ein Video mal veröffentlicht, wo ihr praktisch im Simulator eine Runde mitfahren könnt. Dieses Video oder diesen Artikel findet ihr, indem ihr auf die Marrakesch-Seite geht, bei uns auf eformel.de. Und dann gibt es ja rechts die verbundenen Nachrichten, also alle Artikel, die irgendwie mit Marrakesch zu tun hatten. Und da findet ihr dies. Simulator, so könnte ein Formel-E-Kurs in Marrakesch aussehen. Mhm. Und das wird sehr ähnlich sein wie diese Simulator-Runde. Sehr also schön. Fahrt mal mit, dann lernt ihr es schon mal kennen.
Wer keine Lust hat oder nicht zugehört hat und jetzt hier sich durch die Seite klicken möchte, der kann dann auch gerne im Nachgang in den Shownotes auf den Link klicken. Ich suche das für euch raus, ihr klickt es an und müsst ihr nur noch schauen.
Was ein Service.
Ich sag's dir, ich sag's dir. Ich gebe mir so viel Mühe für euch alle. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. Ich denke schon, ihr seid wahrscheinlich alle nette Leute. Ich bin mir ziemlich sicher, dass uns ein spannendes Rennen erwartet in einer ziemlich coolen Location. Also ich bin auch jetzt so optisch auf die Strecke gespannt, auf das Drumherum gespannt und wie sich das dann insgesamt ergeben wird. Ich freue mich sehr drauf auf Samstag Nachmittag und ja, wir sprechen dann nächste Woche am Sonntag drüber, wie es war, ne?
Genau, dann geht's wieder um unsere Rubrik Rückblick. Also wir schauen, was ist passiert und gehen so ein bisschen tiefer ins Detail, in die Analyse, wie ist das Rennen gelaufen. Wird sicherlich eine spannende Folge. Ich versuche wieder dabei zu sein, vielleicht ja der Tobi dann auch. Schauen wir mal.
Ja, schauen wir mal. Versuchen wir hinzubekommen, denn jetzt damit mit drei Mann mal drüber zu sprechen, ist bestimmt auch ganz spannend. Dann wird's noch etwas lebhafter, als es immer ist, wenn wir zwei hier uns den Schlagabtausch liefern. Gut, dann glaube ich, sind wir am Ende angekommen.
Ja, ich habe auch nichts mehr zu sagen. Ich werde mich jetzt schön an den Fernseher setzen, denn auf Pro7 Max kommt jetzt die erste Folge von der Drone Racing League, also Drohnenrennen.
Ah.
Und da habe ich mich schon so ein bisschen mit beschäftigt mal in den letzten Monaten. Auch eine ganz spannende Sache. Wenn ihr diesen Podcast hört, ist es natürlich zu spät, um das noch einzuschalten, aber da gibt's auch auf YouTube einige Sachen und mal schauen, vielleicht berichten wir ja auch mal drüber.
Wollte ich gerade sagen, die haben auf YouTube nämlich auch immer interessante Videos, wobei sie, glaube ich, die tatsächlichen Rennen irgendwie nicht nochmal zusammengefasst zeigen. Da bin ich mir aber jetzt nicht sicher. Muss man mal gucken. Suche ich auch alles raus, stecken wir nochmal einen Link in die Shownotes, kann man sich auf jeden Fall dann anschauen. Dann weiß ich ja jetzt auch, warum der Timo nur bis jetzt Zeit hatte und nicht länger. Der hat genau. Noch einen anderen Termin. Alles klar.
So ist es.
Alles klar, dann machen wir das Ding hier zu. Ich sage danke Timo und viel Spaß beim Drohnenrennen. Wir hören uns nächste Woche wieder und euch allen
Dankeschön.
Schöne Woche und viel Spaß beim Rennen. Bis dann.
Genau, schöne Vorbereitung auf Marrakesch. Euch allen bis dann. Ciao.
Ciao.